Schon in den ersten Kapiteln von 1. Mose werden zwei gegensätzliche Linien angelegt, Leben und Erkenntnis. Diese Anlage zieht sich als roter Faden durch die ganze Schrift und erreicht in der Offenbarung ihr Ziel. Die biblischen Erzählungen von Abel bis zu den neutestamentlichen Glaubenden zeigen nicht nur historische Figuren, sondern setzen ein praktisches Prinzip: Leben ist Begegnung mit Gott, Wissen ohne Leben führt in Gericht. Welche Spur hinterlässt das Leben Gottes in unserem täglichen Wandeln und in dem, was wir bauen? Zwei Linien in der Schrift, Leben und Erkenntnis. Von der Anfangserzählung an zieht sich in der Heiligen Schrift eine doppelte Verzahnung, auf der einen Seite der Baum des Lebens, auf der anderen Seite der Baum der Erkenntnis. Diese Gegenüberstellung ist nicht nur symbolisch, sondern kosmologisch gedacht. Die Schrift spricht von Strömen, die vom göttlichen Thron ausgehen und unterschiedliche Wirkungen anzeigen. In der Vision Daniels zeigt sich die gerichtliche Seite des göttlichen Throns mit feurigen Bildern und mit dem Gericht, das Bücher öffnet und das Wirken der Welt prüft. So heißt es: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Die Darstellung der zwei Bäume in 1. Mose 2, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, ist nicht bloß alte Geschichte, diese beiden Bäume sind bis heute bei uns. Wer die Bibel aufmerksam liest, erkennt, dass sich durch sie hindurch zwei Linien ziehen, die eine vom Baum des Lebens, die andere vom Baum der Erkenntnis. Nach der biblischen Offenbarung sehen wir, dass vom Thron Gottes zwei Ströme ausgehen, der eine ist der Strom des lebendigen Wassers, der andere ein Strom des Feuers. Neben dieser gerichtlichen Strömung steht in der Schrift die lebensspendende Bewegung, die alles erneuert und nährt. Wer die biblischen Bilder zusammenliest, erkennt, dass nicht jedes gottesdienstliche oder religiöse Tun zur Linie des Lebens gehört, entscheidend ist die innere Quelle, aus der das Tun entspringt. Die zwei Linien sind somit nicht bloß moralische Kategorien, sondern existenzielle Wege, der eine führt in die Erneuerung und Gemeinschaft mit Gott, der andere läuft auf Scheidung und Gericht hinaus. Mit der Klarheit dieser Unterscheidung wird zugleich die Herausforderung sichtbar, im eigenen Leben nicht nur äußerlich fromm zu erscheinen, sondern aus der wahren Lebensquelle zu sein. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. 1000 Maliachi Tausende dienten ihm, und 10.000 Maliachi Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich, und Bücher wurden geöffnet. Die Gegenwart Gottes liest nicht unsere äußerlichen Leistungen, sondern das Herz, aus dem wir leben. Die Doppelbewegung von Leben und Gericht lädt zu einer ernsten Selbstbetrachtung ein, die nicht in Schuld versinken muss, sondern den Blick auf die lebensspendende Quelle lenkt. So kann das Wissen um diese beiden Linien trösten und zugleich wachrufen, es eröffnet die Möglichkeit, das eigene Tun nach dem inneren Ursprung zu prüfen und die Hoffnung zu nähren, dass Gottes Leben stärker ist als unsere Schwäche. Wandeln in der Gegenwart, rufen, gehen, teilhaben. Die Lebenslinie zeigt sich in konkreten Formen des Zugangs zu Gott, nicht vornehmlich in intellektuellem Wissen, sondern im lauten Rufen, im beständigen Wandeln und im Erleben der göttlichen Gegenwart. Die frühen Kapitel von 1. Mose zeichnen Personen, die nicht nur religiös handeln, sondern den Namen Gottes anrufen und in einer persönlichen Beziehung mit ihm stehen. So heißt es von Enosch, und auch Seth wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen Jehovas anzurufen. Dieses Hervorbrechen des Anrufens zeigt eine Lebendigkeit, die mehr ist als kultische Routine, es ist ein Ausrichten des Herzens auf die Quelle des Lebens. Diese beiden Generationen zeichneten sich durch eine bemerkenswerte Eigenschaft aus, sie begannen, den Namen Jehovas anzurufen. Sie beteten nicht bloß, sondern riefen den Namen Jehovas aus. Liest man den hebräischen und griechischen Urtext, erkennt man, dass das Wort Call eher ausrufen als nur beten bedeutet. Zwar beten alle Christen, doch nur wenige tun dies in der Weise, dass sie laut rufen. Wandeln mit Gott erweist sich ferner in der Art, wie Menschen ihr Leben unter die Erscheinung und Begleitung Gottes stellen. Henochs und Noahs Lebenswege werden mit der Wendung beschrieben, dass sie mit Gott wandelten. Ebenso setzen sich die patriarchalischen Erfahrungen fort, in denen Begegnungen mit dem Herrn den Lebensweg formen. Damit wird deutlich, Die Linie des Lebens ist alltäglich und relational, sie ist das Rufen, das Hören und das Folgen in der Gegenwart Gottes. Diese Praxis führt nicht zu einem religiösen Prestige, sondern zu einer inneren Versorgung, durch die das Leben selbst zur Kraft für Dienst und Gemeinschaft wird. In dieser Perspektive liegt auch eine stille Ermutigung: wahrer Dienst speist sich nicht aus Leistung, sondern aus Empfangen. Die Schrift macht keinen Unterschied zwischen Herkunft oder Stand, sondern stellt die Frage nach der Quelle, nicht nach dem Applaus. Wer in dieser Lebenslinie steht, erfährt Gottes nährende Gegenwart und kann auf eine Weise leben, die sowohl dem Einzelnen Hoffnung als auch der Gemeinschaft Leben schenkt. Und auch Abel brachte ein Opfer, von den Erstgeburten seiner Herde, das heißt von ihren Fettstücken. Und Jehova blickte wohlwollend auf Abel und auf sein Opfer. Und auch Seth wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enosch. Damals fing man an, den Namen Jehovas anzurufen. Das Bild des Lebenswegs lädt dazu ein, die Beziehung zu Gott als Quelle des Alltags zu betrachten, ein Dauerstrom, der nicht spektakulär sein muss, aber beständig nährt. In der Kenntnis dieser Zusage liegt Trost und eine stille Motivation, sich nicht an äußere Muster zu klammern, sondern die vertraute Gegenwart als Lebensquelle zu suchen und in ihr zu ruhen. Werk und Gericht, was bleibt, was vergeht? Paulus gibt einen nüchternen Maßstab dafür, wie Werke am Ende beurteilt werden, nicht nach öffentlichem Eindruck, sondern nach der Qualität ihres Materials. Sein Bild vom Bauen über einem festen Fundament trennt Dauerhaftes vom Vergänglichen. So heißt es: wenn aber jemand auf das Fundament Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh aufbaut, und weiter, wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird, und das Feuer selbst wird eines jeden Werk prüfen, welcher Art es ist. Die Feuerprobe trennt und offenbart, was aus der Lebensquelle kommt, bleibt, was aus anderen Motiven entspringt, vergeht. Im Galaterbrief warnt Paulus uns, im Geist zu wandeln und für den Geist zu sehen. Andernfalls wird alles, was wir tun, vom Feuer verzehrt. In 1. Korinther 3 mahnt Paulus uns, als Erbauer der Gemeinden mit Sorgfalt die richtigen Materialien zu verwenden. Wenn wir die Gemeinde aus Gold, Silber und kostbaren Steinen errichten, wird auch die Stadt aus Gold, Perlen und kostbaren Steinen gebaut. Aus diesem Prüfungsbild folgt eine theologische Konsequenz für Gemeinde und Einzelnes: die Frömmigkeit wird nicht ausschließlich an Aktivität oder Wissen gemessen, sondern daran, ob sie aus lebensspendender Gemeinschaft mit Gott hervorgeht. Werke, die im Herzen Christi wurzeln, werden Bestand haben und Lohn empfangen, Werke, die aus bloßer Form, Selbstsucht oder intellektueller Leistung fließen, können der Prüfung nicht standhalten. So wird das Gericht nicht als willkürliche Strafe, sondern als Offenbarung der wahren Herkunft unserer Werke verstanden. Diese Einsicht fordert zu einer neuen Denkweise über Dienst und Erfolg heraus: nicht die Quantität des Tuns, sondern dessen innerer Ursprung bestimmt das ewige Gewicht. Das Perspektivieren von Werk und Urteil entlastet von Selbstrechtfertigung und öffnet Raum für Demut und Abhängigkeit von der lebensspendenden Gegenwart Gottes. Wenn aber jemand auf das Fundament Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh aufbaut, wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird, und das Feuer selbst wird eines jeden Werk prüfen, welcher Art es ist. Vor dem Hintergrund dieser Feuerprobe wird deutlich, dass Gottes Maßstab das Leben selbst und nicht die äußere Form ist. Das ist keine bittende Aufforderung, sondern eine befreiende Wahrheit: das, was in der Tiefe aus Gott geboren wird, hat Bestand. Möge dies Hoffnung schenken und zugleich zu einer stillen Prüfung des Herzens führen, damit unser Wirken im Licht der ewigen Wahrheit steht. Herr Jesus, lehre uns, in deiner Gegenwart zu wandeln und aus dir zu leben, bewahre unser Tun und unser Inneres, dass Leben aus dir fließe und wir in deiner Gnade bleiben. Amen.